Weißt du, wir suchen unser ganzes Leben nach der rosaroten Wolke. Wir haben so eine Vorstellung davon, ah, da muss sie sein und so muss sie aussehen. Und dabei merken wir gar nicht, weil wir so beschäftigt sind, dass wir schon die ganze Zeit auf der Wolke sind. Aber sie ist blau. Herzlich willkommen zu Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute freue ich mich sehr, weil ich einige von den Fragen beantworte, die ihr mir geschickt habt. Viel Freude damit. Über E-Mail, über Instagram, über YouTube und so weiter erreichen mich natürlich Feedbacks von euch, Fragen von euch. Vielen lieben herzlichen Dank dafür. Wir lesen alle, wir gucken uns alles an, wir versuchen auf alles zu antworten. Aber es gibt natürlich immer wieder auch Sachen, wo ich denke, ey, das wäre eine sehr coole Podcast-Folge oder darüber könnte man ein bisschen länger sprechen oder ein bisschen mehr nachdenken oder auch ein bisschen in Dialog gehen. Und manchmal gibt es auch Sachen, die einfach eher humorvoll sind oder persönlich sind. Und heute haben wir uns ein paar rausgepickt, auf die ich gern antworten würde. Von dem ganz einfachen, persönlichen bis zum wirklich gar nicht so unkomplexen, bis hin zum philosophischen. Also fangen wir mal mit einer persönlichen Frage an, die Mel gestellt hat. Und zwar, Curse, wärst du Rapper geworden, wenn du tatsächlich Psychologie studiert hättest? Die Antwort auf die Frage ist wahrscheinlich ja, denn ich habe ja angefangen, in Psychologie rein zu studieren. Also ich war 2 Jahre auf einem College in den USA, habe dort also 4 Semester studiert. Und in meinen ersten 2 Semestern habe ich den Fokus auf Psychologie und Soziologie gehabt. Das heißt, ich habe mehrere Psychologie-Kurse besucht, da auch Arbeiten geschrieben und so weiter. Habe aber schon während des 1. Semesters gemerkt, dass das, was ich mir vom Psychologiestudium zu dem Zeitpunkt erhofft hatte, gar nicht das war, was ich dort in diesen Kursen am Anfang erfahren habe. Ich war natürlich interessiert an Gesprächstherapie, an Psychoanalyse und an diesen Dingen, an Methoden, an Anwendungen, wirklich in die Praxis zu kommen. Und das Erste, was mir begegnet ist, ist menschliche Biologie, Entwicklungsstufen bei Kindern und so weiter und so weiter. Was total interessant ist, wahnsinnig gut und natürlich für jeden Menschen, der Psychologie studiert und dort auch arbeiten möchte, unabdingbar ist, das wirklich auch zu lernen und das zu wissen. Ich war damals 17, 18 und ich wollte was ganz anderes. Ich wollte nämlich mich und die Welt und Menschen besser verstehen lernen, besser durchblicken lernen. Ich wollte mit mir selbst und der Welt besser klarkommen. Und da war das Lernen über frühkindliche Entwicklungsphasen nicht so 100% das, was sofort meinen Knopf gedrückt hat. Ich habe aber gleichzeitig eine Soziologie-Klasse genommen und hatte das große Glück, dass ich einen Soziologie-Professor gefunden habe, der mich von der allerersten Stunde an geschafft hat zu begeistern. Mein Buch, 199 Fragen an dich selbst, fängt an mit der Geschichte davon, was passiert ist, als ich zum ersten Mal in seiner Soziologieklasse saß. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber er hat mich vollkommen draufgeschickt, damit, dass er uns losgeschickt hat in die Welt, ganz konkret sogar auf einen Friedhof, um gute Fragen zu finden. Er hat also keine Fragen gestellt, die wir beantworten sollten. So hat er uns eine spezifische Aufgabe gegeben, hat gesagt, ihr geht jetzt los und ihr findet die Fragen. Ich will keine Antwort, ich will gute Fragen. Es hat mich so fasziniert und hat mich so sehr geprägt, dass ich dann angefangen habe, alle Soziologieklassen bei diesem Professor zu belegen, die nur möglich waren. Das Schöne ist, ich bin heute noch in Kontakt mit ihm, er lebt noch in den USA, ist mittlerweile 85 Jahre alt und ist immer noch ein Freund von mir, wofür ich sehr, sehr, sehr dankbar bin, weil dieser Mann mich sehr geprägt hat. Ich habe also, um auf die Frage zurückzukommen, angefangen in Psychologie reinzustudieren und Soziologie und bin trotzdem Rapper geworden, weil ich ja eigentlich schon immer beides machen wollte und für mich war es eigentlich so 99% klar, ich werde Rapper, aber sollte das nicht klappen aus irgendeinem Grund, dann mache ich Psychologie oder Soziologie oder was auch immer. Und das mit dem Rapper werden hat Gott sei Dank ja geklappt. Aber das alleine hat auch nicht dazu geführt, dass ich glücklich geworden bin. Denn ich bin Rapper geworden, ich habe meine Karriere verfolgt und so weiter. Aber ich habe währenddessen viele andere Dinge, die mich interessiert haben, auf der Strecke gelassen. Wie zum Beispiel meine Beschäftigung mit Psychologie. Und so bin ich 10 Jahre später, über Coaching, über systemisches Coaching, was ich selber als Klient in Anspruch genommen habe, weil ich verzweifelt bin an Dingen, die mit der Musik zu tun haben. Dadurch bin ich wieder zu Coaching, systemischem Coaching und Psychologie zurückgekommen und habe dann wieder einige Jahre später angefangen, meine ersten Ausbildungen in dem Bereich zu machen. Und jetzt sind wir hier, rappen und podcasten und Bücher schreiben und Coaching machen. Und ich muss sagen, das macht mich sehr glücklich, dass ich all diese Dinge machen kann. Kleine Side Note an dem Punkt. Ich habe mich darüber schon öfter mit anderen Leuten und auch mit anderen Coaches unterhalten und bin oft dem Glaubenssatz oder dem Ansatz begegnet, man darf nur eine einzige Sache machen. Man muss sich eine Sache aussuchen und dann macht man nur die, weil sonst wird man nie gut werden in dem, was man tut, sonst wird man nie exceptional werden und so weiter. Also meine erste Antwort ist, erzähl das mal einem Fünfkämpfer, ne, oder einem Zehnkämpfer, oder erzähl das mal einem MMA-Kämpfer, der ringen muss und boxen muss und Thai-boxen muss und ein bisschen Judo können muss und BJJ können muss und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Idee davon, dass es nur eine Sache gibt im Leben, auf die wir uns konzentrieren müssen, und wenn wir das nicht machen, wenn wir mehrere Sachen machen, die uns interessieren, dann werden wir versagen, werden niemals gut werden, halte ich für Blödsinn. Ich glaube, wenn wir der absolut Weltbeste oder die absolut Weltbeste in irgendetwas werden wollen, müssen wir ganz viele andere Sachen auf der Strecke lassen. Das ist richtig. Trotzdem sind die Chancen, dass wir weltbester Mensch in dieser Sache werden, immer noch gering. Eins zu, weiß ich nicht, wie viele andere Milliarden oder runtergebrochen auf die Leute, die das Gleiche versuchen. Und wir werden viel opfern müssen. Jetzt gerade gibt es eine Doku über Franziska von Almsig, ne? Und auch wenn man anderen Menschen zuhört, die sehr früh in ihrem Leben schon angefangen haben, sich auf eine Sache zu konzentrieren, alles andere auf die Seite geschoben haben, die allermeisten von diesen Menschen sind nicht glücklich geworden, sind sehr erfolgreich geworden und sind auch, haben Glücksmomente gehabt, aber sind nicht allumfassend glücklich geworden. Und ich glaube, dass je älter wir werden, desto mehr merken wir, dass wir uns im Leben eigentlich gar nicht primär wünschen, in irgendetwas der Beste oder die Beste zu sein, sondern wir wünschen uns das Gefühl, was wir glauben, dass dadurch erzeugt wird. Wir glauben, dass wenn wir der Beste, die Beste sind, dass dann ein bestimmtes Gefühl kommt. Dann sind wir endlich glücklich. Oder dann sind wir endlich was wert. Oder dann haben wir es endlich allen gezeigt. Es geht also nicht darum, dass wir die Beste der Beste sind. Sondern es geht darum, wie wir uns glauben, dadurch zu fühlen. Und die allermeisten Menschen, die sowas erreichen, ich würde sogar sagen alle, merken irgendwann, das ist allein durchs Erreichen von Höchstleistungen gar nicht möglich. Nur für kurze Momente, aber nicht nachhaltig. Denn ich kann nicht mein ganzes Leben die Nummer 1 im 100-Meter-Lauf sein. Spätestens nach ein paar Jahren kommen jüngere Menschen oder Leute mit besseren Techniken und ich bin nicht mehr die Nummer 1 im 100-Meter-Lauf. Wenn mein ganzes Glück aber darauf basiert, die Nummer 1 im 100-Meter-Lauf zu sein, bin ich spätestens an dem Punkt dann wieder unglücklich. Jetzt habe ich einen sehr großen Bogen geschlagen. Aber ich lasse das mal so stehen und gehe tatsächlich direkt zur nächsten Frage, denn die hat mit was Ähnlichem zu tun. Vielleicht nicht von außen drauf betrachtet, aber wenn man da hinguckt, schon. Und zwar die nächste Frage, mit der ich mich beschäftigen möchte, ist die Frage, wie funktioniert Loslassen? Ihr merkt vielleicht schon, wie es ein bisschen ähnlich ist, ne? Wir nehmen uns was vor, eine Beziehung, eine Liebe, ein Ziel, etwas in der Karriere, was auch immer es ist, irgendwas im Leben. Und dann merken wir, dass wir es nicht haben können, dass wir es nicht halten können oder vielleicht, dass es uns aus den Händen rinnt. Sei es Liebe, sei es Beziehung, sei es Gesundheit, sei es Erfolg. Und dann versuchen wir daran festzuhalten, wie an so Sand oder Wasser, was aus der Hand läuft. Je mehr wir festhalten, desto mehr verkrampfen wir. Und dann wünschen wir uns, dass wir endlich loslassen können. Aber dann denken wir oft, wenn wir loslassen, verraten wir etwas. Und wir denken, wir verraten den Teil von uns selbst, der sich das am Anfang gewünscht hat oder für den das wahnsinnig viel bedeutet. Wir denken, wir verraten diesen Teil. Und das ist nachvollziehbar. Aber hier möchte ich nochmal die gleiche Frage stellen und den gleichen Punkt, den gleichen Ansatz wählen, den wir vorher auch schon hatten. Und zwar, was ist das Gefühl, die Emotion, die wir mit dem ursprünglichen Ziel, was wir festhalten wollten, verbunden haben? Was ist das, was wir gedacht haben, dass das in uns auslöst? Was ist das, was ich gedacht habe, was diese Partnerschaft für mich bedeutet? Vielleicht bedeutet sie, ich werde endlich geliebt, ich bin endlich was wert, ich bin endlich ganz und so weiter und so weiter. Um mal das Beispiel Partnerschaft zu nehmen. Oder was bedeutet dieser Erfolg für mich? Ich werde endlich gesehen, ich werde endlich geliebt, ich verdiene endlich ganz viel Geld und so weiter und so weiter. Das heißt, um loszulassen an einer bestimmten Sache, an einem bestimmten Ziel, an einer bestimmten Situation, lass uns gucken, was für ein Bedürfnis, was für eine Emotion wollten wir durch das Erreichen dieses Zieles oder durch diese Partnerschaft oder was auch immer in uns erfüllen? Welche Leere, welche Sehnsucht, welches Bedürfnis? Und dann gehen wir mal weg von dem Erreichen des Ziels oder weg von der anderen Person oder dieser einen Partnerschaft. Und wir gucken auf uns und wir gucken, was ist es, was dahinter steckt? Was symbolisiert das für mich? Und dann kann ich nämlich gucken, kann ich das, was ich dort gesucht habe, auch auf einem anderen Wege finden? Vielleicht sogar effektiver, vielleicht sogar besser, vielleicht sogar nachhaltiger. Und vielleicht ist das, was ich darin gesucht habe oder das, was ich in diese Situation projiziere, schon in meinem Leben vorhanden. Vielleicht habe ich das schon. Ich nenne öfter das Beispiel der rosaroten Wolke. Guter Freund von mir aus Frankfurt hat mir mal ein wundervolles Beispiel genannt. Er hat gesagt, weißt du, wir suchen unser ganzes Leben nach der rosaroten Wolke. Wir haben so eine Vorstellung davon, ah, da muss sie sein und so muss sie aussehen. Und dabei merken wir gar nicht, weil wir so beschäftigt sind, dass wir schon die ganze Zeit auf der Wolke sind. Aber sie ist blau. Das habe ich mir bis heute behalten. Und ich bringe dieses Beispiel immer wieder, weil es wahnsinnig toll ist. Wir suchen nach einem bestimmten Gefühl. Wir suchen nach dem Erfüllen eines bestimmten Bedürfnisses, was wir haben. Und das projizieren wir auf andere Menschen, auf Geld, auf Erfolg oder was auch immer es ist. Wenn wir also den Blick von der rosaroten Wolke wegnehmen und schauen, was ist das Ziel, was ist das Bedürfnis, das hinter diesem Ziel steckt, was ist die Emotion, die wir uns wünschen, dann stellen wir vielleicht fest, wir sind schon auf der Wolke, aber die ist blau. Oder wir sind noch nicht ganz auf der Wolke, aber wenn sie nicht rosa sein muss, sondern auch grün sein darf, da vorne ist eine, die ist grün und die sieht wunderschön aus. Und endlich können wir sie sehen. Okay, jetzt kommen wir zu der dritten Sache. Und die dritte Frage ist schon fast philosophisch. Also sie wird mir immer wieder gestellt. Und sie passt auch wahnsinnig gut zu diesem Podcast. Weil die Titelmelodie für diesen Podcast ist ein Song von mir, der heißt Wahre Liebe. Aus dem Jahr 2000. Jedes Mal, wenn ihr diesen Podcast hört oder seht, kommt am Anfang diese Titelmelodie. Das ist dieser Song namens Wahre Liebe. Und der Refrain ist, glaubt ihr an die wahre Liebe? Glaubt ihr wirklich, dass die Menschen da blieben, wenn die Fassade fiele? Also glaubt ihr an die wahre Liebe? Ich tue es erst, wenn ich schließlich in Gottes Arm liege. Das habe ich natürlich als, weiß ich nicht, wie alt ich da war, 19, 20-Jähriger geschrieben, weil ich sehr desillusioniert war von Menschen, von Ehrlichkeit von Menschen und so weiter und so weiter. Davon handelt dieser Song. Und mich fragen aber immer wieder Leute, wie ist denn heute, Curse? Glaubst du an die wahre Liebe? Und da kann ich natürlich eine lustige Antwort geben, da kann ich eine romantische Antwort geben, da kann ich eine philosophische Antwort geben. Und ich probiere es mal mit der philosophischen, die ja vielleicht trotzdem ein bisschen lustig und ein bisschen romantisch ist, wer weiß. Ich glaube an wahre Liebe, weil wenn ich wahre Liebe definiere, dann ist es, und jetzt zitiere ich mal Faust, das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ich glaube, dass wir ohne Verbindung, ohne Liebe, ohne Mitgefühl, ohne allumfassende Zusammengehörigkeit, überhaupt nicht existieren wird. Das bedeutet also, der unsichtbare Faden, das unsichtbare Netz aller Existenz ist vielleicht etwas, was man auf eine ganz abstrakte Art und Weise als Liebe bezeichnen kann, weil es etwas ist, was dafür sorgt, dass alles gemeinsam überhaupt existiert. Dafür braucht es Verbundenheit, dafür braucht es Koexistenz, Ko-Kreation. Und vielleicht ist das das, was man wahre Liebe nennen kann. Also die Antwort ist ja. Immer. Aber manchmal spüre ich sie nicht. Manchmal verliere ich die Hoffnung. Manchmal verliere ich den Glauben an das Gute oder den Glauben daran, dass irgendwie eben was da ist, was uns zusammenhält. Oder ich verliere nicht den Glauben, sondern ich verliere die Erfahrung. Ich kann das manchmal nicht wahrnehmen, weil ich so wütend bin oder so enttäuscht oder so gestresst oder so überarbeitet oder so burnt out, dass es mir schwerfällt, das anzuerkennen, dass es so ist. Aber wenn ich dann darüber nachdenke, mich wirklich besinne, und ja, wenn ich auch in Meditation gehe, dann merke ich, dass ich niemals getrennt bin davon. Dass ich niemals getrennt bin von dieser wahren Liebe, auch wenn ich sie nicht spüre. Und das ist für mich das absolute A und O von allem, was man spirituelle Praxis nennt. Vielen Dank, dass ihr heute dabei seid. Und bis wir uns das nächste Mal hören und sehen. Alles Gute, alles Liebe und nur das Allerbeste.